Und wer uns schon vorausging und wer noch glauben wird, sie singen alle Ehre sei dem Lamm. Dein Name ist höher, dein Name ist größer. Keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch. Und hat dich erlöst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Und wenn dich befreit hat und du zu ihm gehörst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit.
Morgen zusammen. Als ich in der Vorbereitung war für diese Predigt und dieser Predigttext, die ich hatte, war mir klar, dieser Text muss ganz gelesen werden in der Gemeinde, denn es waren die letzten Worte kurz bevor Stephanus getötet werden sollte. Es waren die letzten Worte eines Mannes, eine lange Rede und unmittelbar danach wird er umgebracht. Und vor Ehrfurcht vor diesem Moment, vor diesem Mann und auch vor dem Wort Gottes, war es mir nicht möglich, diesen Bibeltext irgendwie zu kürzen. Und so habe ich Martin gebeten in der Vorbereitung, den im Rahmen der Lobpreis einmal ganz zu lesen und auf uns wirken zu lassen. Es geht um Stephanus und wir wollen heute seinen sehr kurzen, aber sehr prägnanten Dienst anschauen. Er wird auch genannt in der christlichen Kirchengeschichte der erste christliche Märtyrer. Doch er ist viel mehr als das. Und nochmal, dass wir das Bild vor Augen haben oder die Situation, was damals war, um auch seinen Dienst dann für uns gewinnbringend einzuordnen. Nach Pfingsten und der Verkündigung vor allem von Petrus und der anderen Apostel ist die Zahl der Christen in Jerusalem enorm gestiegen. Man geht davon aus, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt ca. 20.000 Personen stark war, Männer, Frauen und Kinder. Und weil die Güter alle miteinander geteilt wurden, gab es große praktische Aufgaben, Essen zu verteilen, 20.000 Leute zu versorgen und zu koordinieren. Und es war so viel Arbeit, dass die Apostel natürlich mit anpackten. Und dann kam es zu Streitigkeiten unter den Witwen, Unzufriedenheit, weil sie die Witwen aus dem Hellenistischen haben sich benachteiligt gefühlt. Also es gab damals Juden, die wurden Hebräer genannt, das waren Juden, die in Judäa geboren sind, und es gab Juden, die sind in der Diaspora geboren, und die hat man Hellenisten genannt, waren aber auch Juden. Aber sie dachten, sie werden benachteiligt, weil sie nicht in Judäa geboren worden sind. Und so kam es zu Streit. Die Apostel mussten nun sehr viel schlichten und sie stellten fest, sie vernachlässigten ihre Aufgabe in der Verkündigung, im Wort Gottes, im Gebet. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 6 ab Vers 2: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und jetzt werden noch eben 5 weitere Männer aufgezählt. Diese Männer mussten sein voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Und das stimmt. Wenn man als Pastor oder Gemeindeleiter im Umgang ist mit unzufriedenen Menschen, dann braucht man sehr viel Weisheit, sehr viel Heiligen Geist und sehr viel Verstand. Das ist eine der ganz schweren Aufgaben, die man hat als Leiter, mit unzufriedenen Menschen umzugehen. Unter diesen 7 Männern sticht einer heraus, Stephanus. Und über ihn lesen wir, Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Aber über ihn wird noch mehr gesagt, über ihn heißt es dann in Vers 8, und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. So einen Mann wünscht man sich in der Gemeinde, der voll Weisheit ist, der kann Konflikte lösen, er ist voll Liebe, voll Gnade, voll Wahrheit, und der Heilige Geist ist so stark auf ihm, dass er sogar durch ihn Wunder und Zeichen wirkt. Und dieser Mann ist sich aber nicht zu schade, mit anzupacken und an den Tischen zu dienen, zu servieren und einen ganz demütigen Dienst zu machen. In meiner Euphorie in der Vorbereitung habe ich gedacht, den würden wir hier auch als Diakon einsetzen. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, was würde der uns alles predigen? Was würde der alles noch uns sagen? Was würde er durchdrungen vom Heiligen Geist auch ansprechen in unserer Mitte? Sein Dienst war so gesegnet, so auffällig, dass in der Apostelgeschichte Kapitel 6 und 7 ihm alleine gehören und die Apostel in den Hintergrund geraten. Gott hat diesen Stephanus bestimmt, den ganz entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der ersten Gemeinde zu gestalten, ihn zu leben, ihn zu predigen. Und zwar von einer bedrängten Gemeinde in eine verfolgte Gemeinde. Das Handeln Jesus im Dienst von Stephanus verursachte Aufsehen. Die Aufseher, die Priester, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Männer, die Vorsteher in der Synagoge, sie kamen in theologische Streitgespräche mit ihm. Da heißt es aber, etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Sizilien und Asien standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redet, nicht widerstehen. Und die Folge war, dass sie nun Männer anstifteten, die Lügen über ihn verbreiteten. Falschaussagen. Und sie sagten, wir haben Lästerworte reden hören gegen Gott und Mose. Wie damals bei Jesus. Falsche Zeugen. Und unter den Juden, das geht gar nicht, dass man Lästerworte hält gegen Mose und gegen Gott. Mose war ihr größter Prophet, ihr wichtigster Prophet. Wer etwas wagt, gegen ihn zu sagen, hat richtig Probleme. Es wurde über ihn verbreitet, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden. Und jetzt kommen weitere Lügen gegen diese heilige Stätte, also gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Also die Vorwürfe, die Lügenvorwürfe an Stephanus waren Gotteslästerung, Lästerung gegen Mose, Lästerung gegen die heilige Stätte, also gegen den Tempel, was ja damals auch eine Lüge war, weil als Jesus gesagt hatte, in 3 Tagen werde ich diesen Tempel abreißen und wieder aufbauen, hat er nicht von dem Tempel aus Stein geredet, sondern von seinem eigenen Leib. Aber Lästerworte gegen den Tempel, Lästerworte gegen Gottes Wort, gegen sein Gesetz und, das war auch eine Anmaßung, er wolle die Gebräuche ihres Glaubens ändern. Und nun kam diese sehr lange Rede, bei der Stephanus sich verteidigt. Martin hat sie gelesen. Was er dabei bewies, ist eine ganz große Wertschätzung für das Alte Testament. Er beweist auch sehr große Kenntnis von der Schrift, vor allem von den Büchern Mose. Und er macht deutlich, wie sehr er Mose kannte und schätzte und wie sehr er die Geschichte des jüdischen Volkes kannte. Doch und jetzt kam der Unterschied. Er konnte das Alte Testament verstehen und auslegen, wie sie es nicht konnten. Er redete zu ihnen durch die Schrift, die sie sehr gut kannten, auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie gehört haben. Weil er konnte im Heiligen Geist das Alte Testament auslegen und er sah es im Erlösungswerk Jesu Christi. Wir müssen verstehen, dass die Juden damals den Tempel und die 5 Bücher Mose, das war für sie das Heiligste. Der Tempel war der Ausdruck dafür, dass Gottes Herrlichkeit bei ihnen ist. Und es war eine spannende Sache damals, weil der Tempel zur Zeit Jesus, er war ja Sandstein, aber er war mit sehr viel Gold ausgestattet und auch verkleidet. Und wenn morgens die Sonne aufging und auf diesen Tempel schien, dann fing der an, gewaltig zu leuchten. Und dann haben die Juden auf den Tempel geguckt und haben gesagt, Mensch, seht ihr die Herrlichkeit Gottes? Es ist so wunderschön und es war auch in den umliegenden Völkern eine echte Sehenswertigkeit, der Tempel der Juden, dorthin zu kommen, wenn der angeschienen wird von der Sonne. Sie dachten, das wäre der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Es ist wie damals, wo sie die großen Kathedralen gebaut haben. Und dann läuft man rein in diese herrlichen Gebäude, man kriegt gleich Gänsehaut. Und wenn dennoch die Orgel spielt, wow, dann ist Gottes Gegenwart da. Heutzutage interpretiert man das, wenn der Raum dunkel gemacht wird und dann wird Rauch reingeblasen und die Lichter, wow, jetzt kommt der Heilige Geist. Bisschen Klavierteppich noch dazu. Und die Leute sind begeistert von Gottes Gegenwart. Der Mensch in seiner ganzen religiösen Ausgeburt. Sie dachten, Gott wohnte in dem Tempel, in dieser heiligen Stätte. Und sie dachten, wenn dieser Tempel weg ist, dass er abgerissen ist, dann ist Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit nicht mehr mit ihnen. Und so steht nun Stephanus vor dem Hohen Rat und wird vom Hohepriester gefragt, ob es sich so verhält. Und wir müssen ein paar Auszüge aus dieser Rede nochmal eingehen, damit wir verstehen, wie genial er jetzt nun seine Verteidigung vorbereitet. Da sprach der Hohepriester, verhält es sich denn so? Er aber sprach, ihr Männer, ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh hinaus in ein Land aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier müssen wir aufpassen, wie genial Stephanus das macht. Er sagt zu ihnen, Gott redete zu Abraham und zwar in Herrlichkeit, als er noch in einem fremden Land war und unter Götzendiener lebte. Und sogar Gottes Herrlichkeit erschien Abraham. Es gab noch kein Israel, es gab noch keinen Tempel. Doch stellt euch vor, es gab noch keine Bücher Mose und Gott redete in seiner Herrlichkeit schon zu Abraham. Er sagt dadurch nicht, dass er den Tempel nicht achtet als heilige Stätte, sondern er sagt, Gott ist nicht abhängig von einem irdischen Gebäude, um mit Menschen zu reden und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Der religiöse Mensch, er hängt immer an äußeren Dingen. Immer an äußeren Dingen. Und er kann es, wenn sich irgendwas verändert, dann denkt er, so hat Gott in der Vergangenheit nicht gewirkt. Oder er muss immer im Tempel wirken. Oder wir denken, es muss immer genauso ablaufen. Aber so ist es nicht. Gott kann sich offenbaren, wo und wann er will. Ein weiterer Vorwurf war, dass er die Gebräuche ihres Glaubens verändern will. Und jetzt geht er auf einen der wichtigsten Bräuche im Judentum ein. Und zwar die Beschneidung. Und er, also Gott gab Abraham den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Die Beschneidung aller männlichen Nachkommen an der Vorhaut sollte ein äußeres Zeichen sein, dass sie zu Gott gehörten und dass sie an Gott glaubten. Es war ein Zeichen, dass sie mit Gott im Bund standen. Und ein Bund hatte Rechte und Pflichten. Alle, die beschnitten waren, die zum Volk Israel gehörten, sie hatten Recht auf Segnungen und Versorgung und Schutz von Gottes. Schutz von Gott. Aber sie hatten die Pflicht, Gott gehorsam zu sein und die Gebote zu halten. Doch was war die Beschneidung damals zu ihrer Zeit? Es war nur noch eine religiöse Handlung. Sie hatten keine Herzensbeziehung zu Gott. Und das ist ja auch das, warum wir Kindersegnung machen und keine Kinder taufen. Weil wir wollen jemand, der mündig ist, der soll sich dafür entscheiden. Deshalb haben wir die Glaubenstaufe. Wie viele Leute haben wir bei uns im Land, die getauft sind, aber sie haben keine Beziehung zu Gott. Sie haben wie ein äußeres Zeichen an sich vollzogen, wie die Juden damals, aber sie hatten keine innere Herzensbeziehung zu Gott. Und es ist genial, wie Stephanus ihnen jetzt das klar macht, dass die Beschneidung, dieser Brauch, ein rein äußeres Zeichen ist, ihnen aber nichts mehr bringt. Denn obwohl sie alle beschnitten waren, erkannten sie Gottes Reden nicht. Und das macht er ihnen deutlich anhand der Geschichte von Josef und den 12 Brüdern. Diese 12 Brüder, sie waren alle beschnitten. Sie gehörten alle zu Gottes Volk. Und Gott redete durch Träume zu einem dieser. Und was machten die Brüder? Sie murrten gegen ihn. Sie waren eifersüchtig und Josef wurde geschlagen und wurde nach Ägypten verkauft. Und sie offenbaren dadurch, dass sie das Reden Gottes nicht vernehmen konnten. Sie waren äußerlich beschnitten, aber innerlich hatten sie überhaupt gar keine Beziehung, dass sie Gottes Reden erkennen konnten. Der Bruder, der im Willen Gottes war, den haben sie verworfen, verkauft und geschlagen. Und genau dieser Bruder Josef war ja derjenige, der den Traum vom Pharao deuten konnte und dadurch konnte er das ganze Volk der Ägypter vorbereiten auf die kommende Hungersnot. Und übrigens wurde seine Familie dadurch auch gerettet, weil die kamen nach Ägypten, um dort Brot zu kaufen. Also Josef wurde der Retter, der das Volk mit Brot versorgte, der es rettet, obwohl er verschlagen, verworfen und verkauft wurde. Welchen Typus bereitet er hier wahnsinnig genial vor? In ihren Tagen war auch jemand, der wurde geschlagen, er wurde verspottet und er wurde dann zum Retter, nicht nur von zwei Völkern, sondern aller Völker. Und dieser Jesus sagt von sich selbst, ich bin das lebendige Brot. So wie Josef das Volk mit Brot versorgt hat, so hat Jesus mit geistlichem Brot die Welt versorgt. Gott war mit Josef in seiner Bedrängnis im Gefängnis und Gott lenkte die Geschicke in Ägypten so, dass er der höchste Mann nach dem Pharao im Staat Ägypten wurde. Und Gott handelt dadurch in Ägypten und er zeigt dadurch auch, dass er Herr über Ägypten ist. Und das war für sie auch so ein Wahnsinn, dass Gott auch mit anderen Völkern handeln kann. Sie dachten nur, Gott handelt mit uns als Juden. Und da gab es noch keinen Tempel, keine heilige Stätte und es war sogar Götzenland und trotzdem handelt Gott dort. Und nun erzählt Stephanus ihnen weiter, wie Jakob mit der ganzen Familie nach Ägypten kam, wie er vor den Pharao trat und dort dann siedelte und dort mit seiner ganzen Familie überlebte die Hungersnot. Und sie waren sehr beliebt als Juden dort in Ägypten, weil einer aus ihrem Volk, Josef, hatte ja alle gerettet durch seine Weisheit. Und so waren sie sehr anerkannt. Und dann heißt es aber, dann kam ein anderer Pharao, der wusste nichts mehr von Josef und der sah die Hebräer als eine Bedrohung, die wurden immer größer und dann kamen ja die Hebräer in den Sklavendienst. In dieser Zeit wurde in der Sklaverei Mose geboren. Der war Gott angenehm und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und zog ihn als ihren Sohn groß. Nun geht Stephanus weiter zu Mose, gegen den er ja gelästert haben soll. Und er erzählt ihnen, wie Mose geboren wurde, wie Gott ihn bewahrt hat. Und er drückt seine Wertschätzung aus, dass er anerkennt, Mose war der Mann Gottes. Und jetzt kommt wieder eine sehr interessante Textstelle, denn er erzählt ihn jetzt und als Mose 40 war, fing er an, sich mit seinem Volk zu identifizieren. Bis dahin lebte er ja als Sohn des Pharao. Und dann sah er einen ägyptischen Wärter, der einen Hebräer sehr stark schlug. Und es machte Mose so zornig, dass er ihn eigenhändig erschlug. Und am nächsten Tag sah er 2 Hebräer miteinander streiten. Und er sagt zu ihnen, hey, was streitet ihr? Seid doch Brüder. Und der eine sagt, der im Unrecht war, willst du mich jetzt auch verschlagen, so wie du gestern den ägyptischen Aufseher erschlagen hast? Und er merkte, oh Mann, er hat es mitbekommen. Und dann ist Mose geflohen, weil er Angst hatte, wenn es rauskommt, dass es ihn an dem Kragen geht. Und dieser Mann sagte zu ihm etwas sehr Interessantes. Er sagte zu Mose, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Und dieser Mose wurde 40 Jahre später zum Obersten und Richter über sie eingesetzt. Denn er war der Retter, der Erlöser, der das Volk der Hebräer rausführen sollte aus der Sklaverei. Gott erschien ihnen an einem brennenden Dornbusch. Und auch wieder genial, wie er hier wieder einen Typus vorbereitet. In ihrer Zeit, wer war der oberste Richter, den Gott eingesetzt hat, der die ganze Welt einmal richten sollte und der am Kreuz das Werk vollbracht hat? Es war theologisch brillant, wie er Mose hier als Typus wieder einsetzt für den Jesus, der in ihren Zeit kommen sollte. Und Mose sagte selber, einen Propheten wie mich, der wird aufstehen unter euch Brüdern. Bis hierhin mussten sie komplett zustimmen, was Stephanus ihnen sagte. Aber jetzt wird es so langsam heiß. Jetzt sagte er aber wie ist das Volk damals umgegangen mit Mose? Wie ist das Volk damals umgegangen mit Gott in der Wüste? Sie murrten gegen Gott, sie murrten gegen Mose, genau schon wie die Brüder damals gegen Josef waren. Ja, noch schlimmer, als Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai war, das Gesetz zu bekommen, dachten sie, Mensch, der ist lang weg, wir wissen nicht, was ihm ist. Und dann sind sie zu Aaron gegangen und haben gesagt, mach uns einen neuen Gott. Und Stephanus erspart ihnen diesen Teil ihrer Biografie nicht. Und er sagt ihnen, dann wurde das goldene Kalb gemacht. Und unsere Vorfahren tanzten über das goldene Kalb und ehrten nicht Mose. Er macht ihnen hier klar, hört mal zu, wir als Volk, wir haben eigentlich immer gegen Gottes Propheten gemurrt. Dann erzählt er ihnen noch, dass der Tempel gebaut wurde von David und Salomo. Doch hier kommt ein ganz wichtiger Satz. Er sagt ihnen, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Schemel. Und nun hat er durch die ganze Geschichte Dinge vorbereitet, dass er jetzt zu ihnen sprechen kann. Und eigentlich wird er dann, Martin hat es angedeutet, vom Angeklagten zum Ankläger. Er sagt, Gott ist nicht an diese heilige Stätte, an den Tempel gebunden, der aus Stein und Holz und Gold ist. Er hat ihnen gesagt, der Bund der Beschneidung ist ein äußeres Zeichen, aber obwohl sie als Zeichen hatten, glaubten sie nicht, wie damals das Volk unter Abraham, unter Josef, unter Mose. Und er zeigte ihnen anhand ihrer eigenen Geschichte, dass das Volk und die Masse immer gegen die von Gott Eingesetzten murrten. Und jetzt sagt er zu ihnen, ihr seid halsstarrig und unbeschnitten an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben sie getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt haben. Dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz auf Anordnung von Engel empfangen und es nicht gehalten. Er sagt zu ihnen, so wie eure Väter halsstarrig waren, so seid ihr halsstarrig. Ihr seid beschnitten an der Vorhaut, aber unbeschnitten an Herzen und Ohren. Ihr widerstrebt euren Vätern, euren Glaubensvätern. Und ihr habt die Propheten getötet. Er sagt sogar, sagt mir einen, der nicht getötet wurde. In ihren Tagen gab es einen Prophet, Johannes den Täufer, auch der kündigte den Messias an und er wurde von den Juden umgebracht. Und dann trat der Messias auf Jesus und auch er wurde umgebracht. Und als sie das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Sie waren so entlarvt. Und was interessant ist, normal haben wir immer in den Reden auch von Petrus nochmal den Aufruf, jetzt tut Buße und kehrt um. Stephanus macht es nicht mehr. Die ganze Predigt war so überführend, aber sie war wie ein Gericht über sie. Sie haben lange der Verkündigung des Petrus nicht gehört. Jetzt sollte eine letzte Verkündigung, eine letzte Predigt über sie ergehen, aber sie hörten nicht. Und dann waren sie so in Rage, dass sie ihn, ohne dass er einen Prozess bekommen hat, vor die Stadt zerrten und ihn steinigten. Und das Ende von Stephanus, von seinem Leben ist, er aber voll Heiligen Geist blickte in den Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus und der betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Stephanus blickte auf Jesus und in der Stunde seines Todes wurde er seinem Herrn immer ähnlicher. Wie Jesus sagte, Herr, nimm meinen Geist auf. Und auch wie Jesus betete, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Ein tolles Detail, das uns Lukas hier gibt, er sagt, wie Stephanus sagt, ich sehe in den Himmel und ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. In der Regel wird uns Jesus als sitzend zur Rechten übermittelt. Und das ist der einzige Stelle, wo Jesus steht, als würde er sich erheben und seinen Diener Stephanus im Empfang nehmen. Interessant ist auch, dass sie ja ihre Kleider, also man legte die Kleider oder man nahm das Obergewand ab, um besser Steine zu werfen, und man legte diese nieder zu einem Mann namens Saulus. Und wir wissen, wer Saulus wurde. Er wurde später der größte Missionar. Dieser Moment in der Apostelgeschichte ist so entscheidend, weil hier die Gemeinde von einer bedrängten Gemeinde wechselt in nun eine verfolgte Gemeinde. Und zwar viele, die mit dem Tod bezahlt haben. Und dort ist der Dienst von Stephanus entscheidend und seine Verkündigung. Seine Verkündigung, die durchdrungen war von Wahrheit und Klarheit, aber die die Leute rasend machte. Und ich weiß nicht, ob wir einmal noch in der Geschichte, in vielen Ländern ist es so, aber in unserem Land an einen Punkt kommen, wenn du verkündigst, dass Jesus allein der Herr ist und nur er dich retten kann, ob die Leute dann mal wieder anfangen zu schreien und zu kreischen und anfangen Steine zu werfen. Was sehr bemerkenswert ist, was sehen wir an dem Leben von Stephanus? Gott kann die besten Leute abberufen, auch nach kurzer Zeit. Man denkt sich, Mensch, dieser Stephanus, so ein in der Gemeinde, was hätte der noch Gutes tun können? Der so gesegnet, so wortgewaltig und Gott nimmt ihn. Gott kann die besten Leute abziehen, wenn er es will. Und wir sollten niemals abhängig sein von auch nur irgendeinem Leiter, Pastor, Verkündiger, Diakon, der irgendeinen geistlichen Dienst hat. Wir sind nicht abhängig von Menschen. Gott ist es auch nicht. Gott ist der Herr der Geschichte. Und somit ist er auch der Herr deiner Geschichte. Dein ganzes Leben ist in Gottes Kontrolle. Egal wie lang oder wie kurz es ist. Und wenn dein Dienst auch nur kurz ist wie der von Stephanus, dann ist es so, weil Gott es so verordnet hat. Gott ist nicht gebunden an Gebäude, auch nicht an dieses Gebäude hier. Die Gemeinde FCG Lindau, wenn sie dieses Gebäude hier nicht mehr hat und danach sich verstreuen würde, dann würde offenbar werden, dass wir nicht wirklich Leib Gottes sind. Gott ist nicht abhängig von diesem Haus hier. Wir sind es nicht. Und wenn irgendwann der Moment kommt, dass vielleicht dieses Gebäude uns weggenommen wird oder wir es nicht mehr brauchen oder es Gott uns wegnimmt, dann wird diese Gemeinde weiter bestehen. So wie Jesus mit Stephanus war, so ist er auch mit uns. Er hat es nämlich feste zugesagt. So wie Stephanus den Heiligen Geist hatte und dadurch das Alte Testament verstand, brauchen wir den Heiligen Geist, wenn wir die Bibel verstehen wollen und auch das Alte Testament. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann schlag die Bibel auf und es ist für dich ein Buch, das vielleicht ein interessantes Geschichtsbuch ist, aber du wirst es nicht verstehen können. Aber im Heiligen Geist sind wir in der Lage, das Buch der Bücher zu verstehen. So wie Stephanus auf Jesus blickte und dadurch ihm immer ähnlicher wurde, so sollten wir auch auf Jesus blicken, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Jesus ist der größere Mose, Jesus ist der stärkere Retter als Josef und Jesus ist der treuere und bessere Verkündiger als Stephanus. Jesus ist der verheißene Messias, dem Stephanus diente und den er verkündigte vor seinem Volk. Und wir dürfen an dem Leben von Stephanus wirklich uns ein Vorbild nehmen und sagen, Herr, wir wollen unser Leben ganz in deine Hand geben. Wir wollen die Wahrheit sprechen in Klarheit und Liebe, auch wenn es bedeutet, dass wir mit dem Leben dafür bezahlen müssen. Das ist eine hohe Messlatte. Aber Gott gibt durch seinen Heiligen Geist die Kraft und auch den Mut. Stephanus konnte beten über diese Leute, die ihn umbrachten, die ihn steinigten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wie durchdrungen muss man sein von Liebe, wenn man seinen größten Feinden, seinen Mördern vergeben kann. Und lass dir das sagen, wenn du Groll hegst gegen Menschen, wenn du bitter bist gegen Menschen, dann komm zu Jesus und er kann dich innerlich so verändern, dass du in der Lage bist, auch deine größten Feinde zu lieben. Jesus, ich danke dir am Ende dieser Predigt für dein Wort. Herr, mach, dass wir zu Hause diese Kapitel 6 und 7 nochmal studieren und dass es zu uns redet. Herr, wir wollen ehrfürchtig sein vor auch dieser Textstelle, denn es sind die Worte eines Mannes, der unmittelbar danach starb. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass es in uns wirkt, wozu du es senden möchtest. Dass wir verstehen, wie groß und mächtig du bist. Dass wir nicht religiös sind und an äußeren Dingen hängen, sondern dass unsere Herzen lebendig glauben. Dass wir nicht innerlich tot sind, so wie es damals viele Juden waren, die dich nicht annehmen wollten und dich nicht erkannten. Hilf uns zu sehen durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für das Leben von Stephanus, für seinen Dienst, der auch uns übermittelt ist. Und wir bitten dich, mach uns zu Menschen, die dir ähnlicher werden. Amen.